Herzlich willkommen zum öffentlichen Abendvortrag von Herrn Dr. Professor Dr. Volker Springel von der Universität Heidelberg. Er wird uns was ganz Spannendes erzählen aus der Astrophysik. Dieser Vortrag findet im Rahmen einer Größenveranstaltung statt. Das ist eine Tagung hier im KUB-Kolleg, dass wir von Seite der Max-Planck-Institut für Plasmaphysik organisieren, in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Universität Princeton University und zwei weiteren Max-Planck-Instituten. Das sind das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und das Institut für Astrophysik in Garching. Bei dieser Tagung kommen Plasmaphysiker und Astrophysiker zusammen, um gemeinsame Forschungsthemen zu untersuchen. Plasmaphysik ist ja die Physik ionisierter Materie und Astrophysik natürlich die Physik des Universums. Im Universum ist die meiste sichtbare Materie in Form eines Plasmas, also es ist ionisiert. Und da gibt es natürlich große Gemeinsamkeiten. Und am Rande diese Tagung findet also dieser öffentliche Abendvortrag statt. Plasmaphysik und Astrophysik hat also viel miteinander zu tun. Aber in der Astrophysik hat man ja ein Problem, das es nicht sonst in den Naturwissenschaften gibt. Man kann in der Astrophysik keine Experimente durchführen. In dem Sinne ist die Astrophysik keine Naturwissenschaft im galileischen Sinne, kann man sogar sagen. Ja? Man kann keine Experimente durchführen. Man kann Theorien aufstellen, aber man kann sie nicht mit Experimenten testen. Das hat aber sich geändert in den letzten zwei Jahrzehnten durch Computers. Mit einem Computer kann man das Universum und astrophysikalische Objekte simulieren. Und in so einer Simulation kann man natürlich die Anfangsbedingungen und Randbedingungen variieren und sehen, was passiert. So endlich nach 2-3 Jahrtausenden stehen Experimente zur Verfügung in der Astrophysik, kann man sagen. Fast. Man kann sogar die Entwicklung des Universums simulieren. Und auf diesem Gebiet ist Herr Professor Dr. Volker Springel einer der weltweit größten Experten. Er hat in Tübingen und in Berkeley, Kalifornien, studiert und an der Astrophysik an der LMU in München promoviert. Seit 2010 ist er Professor für Astrophysik in Heidelberg. Er hat zahlreiche Preise für seine Ergebnisse bekommen und er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Also wir sind sehr froh, dass Sie da sind, Herr Professor Springel, und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr nette Einführung. Ich freue mich ausgesprochen, heute mal wieder in Greifswald sein zu können, die ganze Woche sogar. Es ist ein sehr spannender Workshop hier für mich und genieße das hier zu sein, auch in diesem sehr schönen Wissenschaftskolleg. Und ich möchte Ihnen heute Abend was genau über dieses Forschungsgebiet erzählen, über Kosmologie und welche Erkenntnisse wir hier gewonnen haben in letzter Zeit und auch wie uns Computersimulationen helfen, unsere Theorien auch zu testen, zu validieren. Sie werden sehen, dass tatsächlich moderne Supercomputer eine immer größere Rolle spielen in diesem Gebiet. Und ich möchte Ihnen ein paar dieser Ergebnisse auch exemplarisch zeigen und auch dadurch auch näher bringen, in was für einem frappierenden Universum wir letztlich leben und auch wie klein denn unsere Position auf der Erde ist im Verhältnis zu dem allem, was da draußen so zu finden ist. Wenn Sie an einem schönen Ort, dunklen Ort auf der Erde mal in den Himmel schauen, vor allem auf der Südhalbkugel, werden Sie das Band der Milchstraße sehr schön sehen. Also so schön habe ich das selber in Natur noch nie gesehen selber. Ich bin Theoretiker, ich war noch nicht an einem der schönen großen Teleskope. Aber ich habe genügend Bilder gesehen, auch von Beobachtungsdaten, und habe natürlich auch oft in den Himmel geschaut und sehe dann diese Sterne, und dieser wunderbare Sternhimmel sind nur ganz wenige relativ nahe Sterne. Unsere eigene Milchstraße von oben betrachtet ist eine Scheibengalaxie, so ähnlich wie diese sehr schöne Aufnahme von M51 von oben. Das ist eine typische Spiralgalaxie, die etwa 100 Milliarden Sterne enthält. Und unsere eigene Milchstraße wird so ähnlich aussehen, und die Sonne ist in einem relativ unbedeutenden Spiralarm relativ weit draußen in dieser Scheibe. Also wir sind sozusagen mit unserer Sonne ein typischer Stern von 100 Milliarden Sternen, und die meisten Sterne, wir denken das heute, haben auch Planeten, was ja eine ganz moderne Entwicklung auch ist in der Astronomie, dass wir überall jetzt Planeten sehen um diese Sternsysteme. Also das Universum ist natürlich voll mit weiteren Systemen, viele, viele Abermilliarden von Sternen. Denn Galaxien wie diese gibt es auch, wie buchstäblich wie Sand am Meer. Es gibt Milliarden Galaxien in dem beobachtbaren Teil des Universums. Interessant ist auch, dass diese Galaxien in ganz unterschiedlichen Gestalten auftreten. Es gibt diese sehr schönen Scheibensysteme, aber es gibt auch in unterschiedlichen Größen, und dann gibt es sehr viel eigentümliche Formen. Hier sehen Sie zum Beispiel eine große gelbe kugelförmige Galaxie, die enthält sehr viele alte Sterne, und dann einen Ring von jungen Sternen außen herum. Dieses sehr seltsame Objekt. Es gibt dann Mischformen von elliptischen Galaxien, wie man die nennt. Das ist diese kugelförmige Verdickung an Sternen im Zentrum mit einer Scheibe. Das tritt dann in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen sozusagen auf. Man hat auch Scheibensysteme mit großen Balken. Und schließlich findet man Systeme von Gruppen und Haufen von Galaxien. Hier ist ein sehr großer Galaxienhaufen gezeigt. Die enthalten 1000 bis 2000 Galaxien. Und dann in den Zentren der Galaxienhaufen sieht man richtig Monstergalaxien, riesige elliptische Systeme, die nochmal etwa 100 mal mehr Sterne enthalten als unsere eigene Milchstraße. Das sind die größten Galaxien, die man kennt. Also es gibt auch eine Art Maximalgröße. Und wir wollen natürlich jetzt unter anderem verstehen, warum gibt es denn diese verschiedenen Gestalten der Galaxien? Warum treten Sterne überhaupt in diesen Formen auf? Und wie sind diese ganzen unterschiedlichen Systeme entstanden? Wann sind sie entstanden und aus was sind sie entstanden? Und auf diesem Gebiet nun hat die Kosmologie enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. Sie haben alle von der Urknalltheorie gehört natürlich. Wir haben die Vorstellung, dass vor etwa 13,5 Milliarden Jahren Raum und Zeit entstanden sind. Also was genau den Urknall ausgelöst hat, weiß man nicht. Es gibt dafür spekulative Theorien, aber sicherlich keine Sicherheit. Wir haben Evidenz mittlerweile, dass es am Anfang eine sogenannte inflationäre Epoche stattgefunden haben sollte, die diese Raumzeit zunächst mal sehr, sehr stark aufgebläht hat, in sehr, sehr kurzer Zeit. Diese inflationäre Epoche hat dann aufgehört. Und was immer die angetrieben hat, ist zerfallen, und die Energie davon hat dann später auch die schweren Elemente mitproduziert und die ganzen Quarks und so, aus denen heute die Materie auch besteht. Ja, und dann gibt es eine Epoche hier, das ist hier aufgemalt, also diese trompetenförmige Figur, die soll so ein bisschen die Ausdehnung der Raumzeit darstellen. Wir hatten diese sehr schnelle Expansion nach dem Urknall, und dann ging die Expansion weiter, aber sehr viel langsamer und geregelter, wurde nicht mehr von diesem inflationären Feld angetrieben. Und dann gibt es hier eine wichtige Epoche, das ist dieses grün-blaue gefleckte Feld. Das soll hier andeuten, dass man zu diesem Zeitpunkt eine erste Beobachtung machen kann, direkt. Da sieht man die sogenannte Restwärmestrahlung des heißen Urknalls. Die werde ich gleich noch näher eingehen. Die kann man sehen, indem man mit Radiosatelliten oder Mikrowellen-Experimenten hier zurückschaut. Die sind also hier platziert zur heutigen Zeit, und zum Beispiel kann man dann diese 13,5 Milliarden Jahre zurückschauen in der Zeit und sieht dann diese Fläche der ersten Emission dieser Restwärmestrahlung. Die ist jetzt nicht mehr so allzu warm, die ist heute abgekühlt auf 2,7 Kelvin über dem absoluten Nullpunkt, aber es ist eine Wärmestrahlung, so das, was man fühlt sozusagen an einem heißen Feuer zum Beispiel. Nur ist die eben abgekühlt, diese Wärmestrahlung, auf 2,7 Kelvin. Ich werde gleich noch auf die wichtige Bedeutung davon eingehen. Und danach glauben wir, dass in dem Universum zunächst mal nichts da war. Also diese Strahlung, die kommt zustande, wenn das Universum auf etwa 4000 Kelvin abgekühlt ist. Also es war sehr heiß am Anfang, es war ein heißer Urknall, und durch die Ausdehnung kühlt sich das Universum ab. Hier erreichen wir 4000 Kelvin. Bei dieser Energie können die Atomkerne die Elektronen einfangen und werden neutral. Da ist dann neutrales Helium- und Wasserstoffgas entstanden. Also das Plasma ist da sozusagen, hat sich neutralisiert zu dieser Zeit. Und das Universum war dann für eine gewisse Zeit neutral, eben kein Plasma. Und diese Zeit nennt man das dunkle Zeitalter, weil da gab es nämlich keine Sterne und auch keine schwarzen Löcher. Das nennt man die Dark Ages, das dunkle Zeitalter. Das Universum war hier glatt, das war einfach nur eine Suppe aus sehr immer weiter abkühlender Helium- und Wasserstoffgasen und dunkler Materie, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ja, und dann irgendwann muss aber dann der erste Stern entstanden sein und daraus dann irgendwann die ersten Galaxien. Und das ist sozusagen das Thema auch dieses Vortrags, was uns hier interessiert. Wie ist es dazu gekommen? Warum ist es in einer bestimmten Weise abgelaufen? Ja, und wir wissen durch moderne Satellitenbeobachtung eben auch, wir können zurückschauen hier in der Zeit, je weiter entfernt ein Objekt von uns ist, dann entsteht durch den Effekt der Lichtlaufzeit einfach ein Blick auch in die Vergangenheit. Deswegen dieser Blick 13,5 Milliarden Jahre zurück. Wenn wir Galaxien auf der Mitte des Weges betrachten, dann sind die eben jung, wie man sagen, die sind noch nicht sehr alt zu der Zeit gewesen, als sie ihr Licht ausgestrahlt haben, vielleicht 1-2 Milliarden Jahre, aber das Licht braucht dann zum Beispiel 5 oder 6 Milliarden Jahre, bis wir es heute empfangen. Und dadurch können wir eben als Astronomen auch Archäologie betreiben. Je weiter wir zurückschauen, sehen wir die ganze Vergangenheit des Universums aufgerollt vor uns. Das ist also auch natürlich entscheidend gewesen, um dieses ganze komplexe Bild der kosmologischen Geschichte irgendwie zu entwerfen. Also diese ersten Galaxien, die sind so etwa 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden. Und sie sind immer komplexer geworden, das wissen wir auch aus den Beobachtungen. Dann sehen Sie noch was Interessantes hier, diese Raumausdehnung, die nimmt beschleunigt zu hier zur heutigen Zeit. Darauf komme ich noch zu sprechen. Das ist auch ein modernes Rätsel, dass wir eine sogenannte beschleunigte Expansion des Universums heute sehen. Und das ist mit normaler Schwerkraft schwer zu verstehen, denn die Schwerkraft sollte eigentlich das Universum versuchen zusammenzuhalten. Es sollte die Ausdehnung verlangsamen. Irgendwas wirkt dem heute entgegen. Nun, dieser Mikrowellenhintergrund ist sozusagen der Rosetta-Stein, wenn Sie wollen, für die Kosmologie. Es ist ein enorm reiche, eine Beobachtung, die uns unglaublich viel interessante Dinge erzählt. Hier habe ich das mal vergrößert dargestellt. Das ist die modernste Aufnahme, die wir davon haben, von den Planck-Satelliten, von vor einigen Jahren gewonnen. Das ist also die Restwärmestrahlung, die Temperaturkarte davon, wenn Sie in jeder beliebigen Raumrichtung im Himmel schauen. Das stellt also den gesamten Raumwinkel dar, jede Richtung von uns aus betrachtet. Und in jeder Richtung ist diese Temperaturstrahlung fast gleich warm, 2,7 Kelvin. Aber, das sehen Sie an den Flecken, es gibt da eine kleine Kräuselung drumherum. Es gibt kleine Wellen, die auf dieser Strahlung aufgeprägt sind. Die Temperatur schwankt um einen winzigen Betrag, nur um ein Zehntausendstel um diese mittlere Temperatur. Und die modernen Mikrowellenexperimente sind eben genau genug, um das präzise zu vermessen. Und deswegen ist dieses Rauschen, was man hier sieht, das sieht so ein bisschen aus wie das Kriseln auf einem alten Fernseher, wenn Sie nicht kein Empfänger, kein Sender eingestellt haben. Genau sowas ist es auch. Es ist ein Rauschen. Und dieses Rauschen enthält tatsächlich in diesem Fall physikalische Informationen. Denn diese Flecken hier zum Beispiel, wenn Sie da genau hinschauen, die haben irgendwie doch eine ähnliche Größe. Und diese statistische Größe dieser Schwankungen, die kann man analysieren. Das macht man über ein sogenanntes Leistungsspektrum. Das ist mal hier Ihnen gezeigt. Das ist hier eine Winkelskala hier unten. Da ist zum Beispiel 1 Grad, 0,2 Grad, 0,1 Grad. Und dieses Leistungsspektrum, das ist im Wesentlichen eine Aussage darüber, wie viele Wellen statistisch von einer bestimmten Wellenlänge hier auftreten, also Wellenlänge im Winkelsinn. Und da sehen Sie das in dieser Messung, das sind diese roten Punkte, bei einem Grad ist ein großes Maximum. Und es liegt einfach daran, dass diese typischen Flecken, die hier in dieser Karte sind, genau 1 Grad Größe haben. Ja? Das hat man also über das Universum sozusagen gelernt. Und jetzt sagt die Theorie, dass dieses inflationären Universums, dass man das eben erklären kann mit einem theoretischen Modell. Das ist diese grüne Linie. Dieses theoretische Modell nennen wir das Universum mit kalter, dunkler Materie und einer kosmologischen Konstante oder Lambda CDM. Das ist das führende kosmologische Modell heutzutage. Das hat dieses Akronym hier, Lambda CDM. Das Lambda steht für eine einsteinsche kosmologische Konstante. Und CDM, das steht für Cold Dark Matter, bedeutet, dass man in diesem Universum eine Materiekomponente benötigt, die man eben Cold Dark Matter nennt, die man postulieren muss, da komme ich gleich noch drauf zurück. Und wenn man das annimmt, dass das existiert mit einer bestimmten Menge, dann kann die Theorie, das ist diese grüne Kurve, all diese Fluktuationen ganz präzise beschreiben. Das sehen Sie hier, also ein Physiker sagt dann hier dazu, das ist ein perfekter Fit. Tatsächlich ist es ein Fit mit 6 Zahlen, mit 6 Parametern. Dieses kosmologische Modell hat sozusagen 6 Zahlen, die Astrophysiker und Kosmologen aus dieser Messung bestimmen und auch kann man auch noch weitere Messungen hineinwerfen, die sind damit konsistent, die verfeinern dann noch die Unsicherheiten dieser 6 Zahlen, aber das Wichtige ist, dass sozusagen alle kosmologischen Daten, die wir im Moment haben, sind konsistent mit diesem einen kosmologischen Modell und diese 6 Zahlen muss man aus der Natur bestimmen. Ja, es gibt im Moment keine Theorie, die einem die berechnet. Und was sind diese 6 Zahlen, dass das Universum beschreibt? Naja, diese 6 Zahlen sind im Wesentlichen der Materieinhalt des Universums. Der ist jetzt mal hier aufgezeichnet als energiedichte Kuchendiagramm. Und dieser Kuchen, der hat, wie Sie sehen, 2 sehr große blaue Stücke. Zunächst mal ein Viertel etwa, da steht hier dunkle Materie, das ist, was ich gerade erwähnt habe, das ist die Cold Dark Matter, kalte dunkle Materie, etwa ein Viertel der heutigen Energiedichte. Und das, wir glauben, das sind Materie, das sind Elementarteilchen, die nicht in dem normalen Standardmodell der Teilchenphysik enthalten sind und es ist auch nicht in dem chemischen System Elemente, der enthalten ist, nicht baryonische Materie. Dafür gibt es Kandidaten in der Teilchenphysik, aber wir sehen im Moment im Kosmos nur die gravitative Wirkung dieser Teilchen, haben sie noch nicht im Labor direkt nachweisen können. Trotzdem ist die Evidenz in der Kosmologie und in der Astrophysik für die Existenz dieser Teilchen so gravierend, so stark, dass ich und viele Tausende und Abertausende Kollegen davon überzeugt sind, dass es diese Materie geben muss. Ja, also einfach unglaublich viel erklärt und auch in teilchenphysikalischen Modellen auch gut motiviert ist. Aber das ist eines der großen Rätsel in der Astrophysik und Kosmologie. Was ist eigentlich die physikalische Natur dieser Teilchen? Die strömen zum Beispiel auch hier durch diesen Raum, durch uns hindurch, während ich spreche, die fliegen durch mich hindurch. Die wechselwirken mit keinem meiner Atome. Das sind sozusagen Geisterteilchen, die wechselwirken nur noch durch Gravitation. Und ich bin eben nicht schwer genug, jedenfalls noch nicht, um Teilchen auch an mich zu binden. Ja, die sind zu schnell und fliegen deswegen durch mich hindurch, ohne dass sie mir irgendeinen Schaden machen würden. Das sagt also jedenfalls die Theorie. Und dann gibt es hier ein anderes großes Stück. Das ist eben diese kosmologische Konstante, die man auch dunkle Energie nennt. Dunkle Energie deswegen, weil die kosmologische Konstante ist eine Idee schon von Einstein gewesen. Die hat er mal als seinen größten Unsinn auch verworfen, als er gemerkt hat, dass eigentlich das gar nicht notwendig ist, zu postulieren. Er hat nämlich die eingeführt, um ein statisches Universum zu erklären, aber als man die Ausdehnung des Alls entdeckt hat, hat er gemerkt, das braucht man auch eigentlich gar nicht und der Einfachheit halber wäre es schöner, wenn man die kosmologische Konstante dann auf Null setzt. Aber in der allgemeinen Realitätstheorie ist das eine Möglichkeit und in der modernen Kosmologie ist diese Möglichkeit eben ganz stark wieder auf den Tisch gekommen, weil wir eben jetzt wissen, dass das Universum sich beschleunigt expandiert. Zur heutigen Zeit, vor 5 Milliarden Jahren, da hat irgendwas begonnen, der Gravitation entgegenzuwirken und das ist eben die dunkle Energie. Also auch das zweite wirklich große Rätsel der Kosmologie, eines, das wahrscheinlich noch viel schwieriger zu lösen sein wird, als die wahre Natur der dunklen Materie zu identifizieren. Und schließlich sehen Sie die bunten kleinen Stücke hier, das sind nur etwa 4%. Das ist das, was wir wirklich kennen, sozusagen aus unserem Alltag. Das sind die normale chemischen Elemente, die baryonische Materie. Und zum allergrößten Teil ist das Helium- und Wasserstoffgas, das im frühen Universum synthetisiert worden ist, in der Nukleosynthese in dieser ganz frühen Zeit. Nur 10% von diesem Helium- und Wasserstoffgas ist in Sternen gebunden. Das sehen Sie hier, das sind dann 0,5% von diesen 5% etwa, das ist das, was in den Sternen ist. Und in den Planeten oder in uns, das ist noch sehr viel weniger. Also die schweren Elemente, Sauerstoff, Kohlenstoff, Eisen etc., das sind alles Elemente, die sind erst in den Sternen und in Sternexplosionen synthetisiert worden. Zum Beispiel auch das Gold hier in meinem Ehering, das ist zum Beispiel in Neutronenstern synthetisiert worden oder in Kollisionen davon. Ja, das ist also tatsächlich Sternenstaub, der dann auch irgendwann sich auf der Erde angesammelt hat. Und diese schweren Elemente machen aber auf kosmologischen Skalen überhaupt keine Bedeutung. Also wir könnten einfach die ganzen Planeten auch entfernen aus dem Universum und sie tragen einfach nichts bei zur Energiedichte. Das Universum insgesamt würde sich sozusagen genauso entwickeln, zumindest im Hinblick auf die Expansion oder die eventuelle Kontraktion. Das ist also, bringt uns dann doch, relativiert die kosmologische Bedeutung natürlich von uns ganz gewaltig im Sinne dieses Energiediagramms. So, jetzt kommen wir dann zu dem eigentlichen Forschungsthema, das ich ein bisschen vorstellen will. Wir haben also diese tollen Beobachtungen des Mikrowellenhintergrunds, das ist derselbe, nur mal in einer anderen Farbskala dargestellt. Und da der so präzise vermessen ist, diese Fluktuationen und die Statistik davon, ein Zehntausendstel wurde präzise vermessen und wir kennen die Statistik exakt, wissen wir eigentlich den Zustand des Universums zu diesem Zeitpunkt, das war 380.000 Jahre nach dem Urknall, in dieser Theorie exakt. Wir kennen diese 6 Zahlen, die das Universum beschreiben. Wir kennen die statistische Verteilung dieser Fluktuation exakt. Und eigentlich sind dann die Anfangsbedingungen der Strukturentstehung im Kosmos genau festgelegt. Und das ist jetzt was ein Problem, das Physiker eigentlich gerne haben, wenn sie präzise Bescheid wissen, wie ein System konfiguriert ist. Dann kann man es nämlich vorwärts entwickeln in der Zeit mit den Gleichungen der Physik. Und das ist das Programm, das wir gerne ausführen würden. Wir gerne die Gleichung der Physik anwenden auf diese Anfangsbedingungen des Universums, vorwärts entwickeln in der Zeit und dann müssten wir Galaxien wie unsere Milchstraße herausbekommen aus unseren Rechnungen. Das ist eigentlich das simple Programm der rechnergestützten Kosmologie, diese Rechnung auch tatsächlich in der Praxis durchzuführen. Und dann, ja, wie ich schon sagte, die Erde ist sozusagen ein unbedeutender Stern hier in einem dieser Spiralarme. Das ist das, was wir entstehen lassen wollen auf dem Computer. Frage ist, geht denn sowas überhaupt? Und zunächst mal, was sind, nur um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was sind die Gleichungen, die wir dazu betrachten müssen? Und zunächst mal wird diese Physik im Wesentlichen oft durch partielle Differentialgleichungssysteme beschrieben. Das sind so dynamische Gleichungen, die zum Beispiel hier in dem Fall der Navier-Stokes-Gleichung, die sehen also dann etwas kryptisch aus. Das beschreibt zum Beispiel Strömungen jeglicher Art. Einfache Strömungen kann man damit beschreiben, zum Beispiel in der Aerodynamik oder auch Wasser oder auch dünne Gase ganz besonders gut. Und dieses Navier-Stokes-Gleichungssystem ist zum Beispiel etwas, was man lösen muss. Jetzt haben Sie vielleicht schon gehört, dass diese Gleichungen sehen sich ein bisschen kryptisch aus. Sie sind, wie die Mathematiker und Physiker sagen, sind sehr nichtlineare partielle Differentialgleichungen. Da tut man sich schon schwer, irgendwelche mathematischen Sätze für Existenz von Lösungen anzugeben. Und die Lösungsverhalten kann extrem komplex sein hier. Zum Beispiel Turbulenz, turbulente Strömungen, ist ein Themengebiet, das Physiker zum Beispiel hier in diesem Meeting und nach wie vor immens umtreibt. Es ist einfach ein unglaublich reich, was allein dieses stark vereinfachte Gleichungssystem schon an komplexem Verhalten beschreibt. Ja, aber im Prinzip ist es das, was man lösen muss, um die Strömung von dem Helium- und Wasserstoffgas, also dieser baryonischen Materie, diesen 5%, um das zu beschreiben. Aber da es ja nur 5% sind, kommen wir nicht aus mit nur diesem Helium-Wasserstoffgas. Wir müssen auch die dunkle Materie beschreiben. Die dunkle Materie wird durch ein anderes Gleichungssystem beschrieben, das nennt man das Poiseuille-Lasov-System. Diese Teilchen sind sogenannte stoßfreie Teilchen. Ich habe ja gesagt, die dunkle Materie-Teilchen strömen auch zum Beispiel durch normale Materien durch. Die stoßen nicht mit normalen Materie-Teilchen. Sie fühlen nur das Gravitationsfeld. Und solch ein Fluid aus diesen Teilchen beschreibt man eben mit solch einem System. Das ist die stoßfreie Boltzmann-Gleichung hier. Das beschreibt den Phasenraum dieser Teilchen. Und hier unten hat man dann eine Gleichung, die beschreibt das Gravitationsfeld. Das ist das Poiseuille-System. Und zusammen ist es ein integro-partielles Differentialgleichungssystem in 6 Dimensionen. Das ist auch schon letztlich vereinfacht. es ist einfach hässlich, sowas analytisch zu lösen, ist nur in extrem einfachen Fällen möglich. Das heißt, man hat zwar die Gleichungen, die die Physik beschreiben, aber man kann sie nicht lösen, so ohne weiteres. Das ist eines der Probleme, die wir haben. Und natürlich wird es noch schlimmer, wenn man dann noch zusätzliche Komplexität einbaut, zum Beispiel die Maxwell'schen Gleichungen, die die Elektrodynamik beschreiben, zum Beispiel Magnetfelder, komme ich noch darauf zurück, oder Strahlungsprozesse oder auch Effekte der Relativitätstheorie, die führen alle dazu, dass diese Systeme von Gleichungen noch viel stärker verkompliziert werden. Also hat man hier ein Problem, und das ist mal hier ein bisschen zusammengefasst in diesem Zitat von Paul Dirac, hier auf Englisch. Er hat im Wesentlichen gesagt, dass man zwar die grundlegenden physikalischen Gesetze für einen großen Teil der Physik oft kennt, aber man, und zum Beispiel auch in der Chemie, ja, aber die Schwierigkeit liegt einfach da drin, dass diese Gesetze auch anzuwenden. Ja? Die sind zu kompliziert, um sie zu lösen. Das ist das Problem. Und um zu verstehen, was für Physik diese Gesetze, diese komplizierten Gleichungen beschreiben, muss man eben auch Lösungen finden. Ja, also wir brauchen Lösungen dieser Gleichungen, um die Theorie zu verstehen und auch sie zu testen, um herauszufinden, ob die Gleichungen denn eigentlich wirklich die Wirklichkeit auch beschreiben oder nicht. Und anders als zu Diracs Zeiten haben wir heute Maschinen, die uns dabei helfen können. Das sind eben die Computer, und Sie wissen alle aus Ihrer Erfahrung, dass die Computer enorm an Leistungsfähigkeit gewonnen haben. Die Rechenleistung, Kapazität verdoppelt sich so etwa alle 1,5 bis 2 Jahre. Und zur Zeit haben wir eben große Superrechner, wie hier, das Bild ist schon wieder ein paar Jahre alt, in München stand für eine kurze Zeit das schnellste System in Deutschland und Europa, das heißt SuperMUG, das ist eine Aufnahme davon. Und diese Maschine hier, die leistet zum Beispiel etwa drei Petaflop, und ein Petaflop, das sind so 10 hoch 15 Rechenoperationen pro Sekunde. Also eine Rechenoperation ist zum Beispiel eine Multiplikation oder eine Addition, und diese 10 hoch 15, das sind also 1 Million mal 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist schon enorm viel. Natürlich braucht so ein Computer auch ziemlich viel Strom. Also das ist, einige Megawatt gehen in so eine Maschine rein. Ja. Das ist zum Beispiel elektrische Anschlussleistung von sowas, hat man dann vielleicht 1-2 Megawatt, und das kostet auch dann ziemlich genau 1-2 Millionen Euro Stromkosten im Jahr, um sowas zu betreiben. Also so langsam ist zum Beispiel der Stromkostenpreis ist jetzt mittlerweile der limitierende Faktor geworden, noch größere Computer auch anzuschaffen. Das war in der Vergangenheit nicht so, man hat die einfach immer größer gebaut. Mittlerweile kann man sich die Stromrechnung eigentlich nicht mehr leisten, um die noch größer zu machen. Das heißt, in Zukunft dürfen die Computer auch nicht mehr Strom verbrauchen, als sie es heute tun. Was kann man jetzt machen mit so Rechnern? Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Hier ist zum Beispiel mal ein sehr altes Problem aus der Astronomie von zwei Brüdern, Thumel und Thumel. Die haben in 1972 ein sehr berühmtes Paper geschrieben, das dann sehr umstritten war in den 70er Jahren. Die haben nämlich behauptet, dass man sieht am Himmel manche Galaxien, die haben so komische Arme. Das hier ist eine theoretische Skizze davon. Aus ihrem Vorschlag, sie haben nämlich gesagt, dass diese komischen Gezeitenarme entstehen, wenn so Galaxien aneinander vorbeifliegen, miteinander kollidieren, und dass sie dann verschmelzen würden. Und in der Verschmelzung würden sich die Galaxien von Scheibengalaxien umwandeln in elliptische Galaxien. Das ist die sogenannte Verschmelzungshypothese. Die stieß damals bei beobachtenden Astronomen auf relativ wenig Gegenliebe. Aber heute kann ich Ihnen zeigen, dass man mithilfe von Computern wirklich sehr überzeugend nachweisen kann, dass das wirklich das ist, was hier passiert. Hier sehen Sie zum Beispiel ein paar Aufnahmen vom Hubble-Weltraumteleskop von Paaren von Galaxien, die miteinander irgendwie schon wechselwirken. Also ich glaube, das kann man schließen, dass hier so die vielleicht irgendwie was miteinander getan haben. Aber was genau, ist nicht so klar. Und man kann jetzt zum Beispiel einfach, heutzutage reicht dafür sogar ein Laptop, man kann jetzt eine Simulation machen und mal schauen, was passiert eigentlich, wenn tatsächlich ein Galaxien-Crash sozusagen stattfindet, wenn zwei dieser Scheibengalaxien aufeinander zufliegen. Und das ist jetzt mal in dieser Rechnung hier gezeigt. Hier ist die Simulation, da drehen sich also die Scheibengalaxien, und Sie sehen, die nähern sich jetzt an. Und dieses Video dieser Rechnung wird jetzt zu verschiedenen Zeiten angehalten, gedreht und dann überblendet auf echte Aufnahmen vom Hubble-Weltraumteleskop. Was Sie hier sehen, ist eigentlich, dass diese eine Simulation tut ein halbes Dutzend oder so diese Systeme gut beschreiben. Ja. Und ich glaube, das ist ein ziemlich überzeugender Beweis davon, dass man tatsächlich da am Himmel diesen Vorgang sieht, aber er steht natürlich still. Ja, auf unserer menschlichen Zeitskala passiert gar nichts da am Himmel. Die Galaxien scheinen fest gefroren zu sein. Und das, was man am Computer nachvollziehen kann, die Dynamik, sehen wir eben gerade nicht am Himmel. Man sieht immer nur Standbilder. Denn dieser ganze Prozess der Verschmelzung zum Beispiel dauert etwa 2 bis 3 Milliarden Jahre. Und ich kann jetzt hier am Computer schon sehen, innerhalb von 2 Minuten, also es ist ein enormer Zeitraffer, um diese Beschleunigung hier darzustellen. Und natürlich kann man damit dann auch die Physik studieren und herausfinden, dass zum Beispiel tatsächlich in dieser Verschmelzung am Ende eine elliptische Galaxie übrig bleibt. So, seit dieser Zeit der 70er Jahre und etwas früher hat, und das wissen Sie auch, ist Computing ist deswegen heutzutage so attraktiv, weil es auch unfassbar billig geworden ist im Verhältnis zur Vergangenheit. Um das mal zu illustrieren, hier ist eine kleine Tabelle, die ich aus Wikipedia genommen habe. Hier, da ist einfach die Frage gestellt, wie viel Geld hat es gekostet, ein Gigaflop zu kaufen, also eine Rechenleistung, Computerleistung von 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde. Und da waren sie am Anfang der 60er Jahre bei ungefähr einigen Trillionen Dollar, hat das gekostet. Um 2013 sind die Kosten für einen Gigaflop auf etwa 12 US-Cent gefallen, nur noch. Ja. Also heutzutage ist es wahrscheinlich unterhalb von einem Cent. Also das ist ein unfassbarer Preisverfall, ja, von etwa 8 Größenordnungen über 30 Jahre. Ja. Das ist also ein Faktor von 100 Millionen mal billiger. Also so unfassbar hat sich die Computertechnologie entwickelt. Und es geht im Moment noch weiter, zumindest im Moment. Es wird natürlich viel darüber diskutiert. Wird dieser Trend demnächst enden? Gibt es physikalische Grenzen zum Beispiel für die Verkleinerung der Computerarchitekturen und so weiter? Das ist eine interessante Frage, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Also, aber es ist so, dass wir natürlich in der Physik enorm davon profitiert haben, sodass auch jetzt Rechnungen möglich sind, die natürlich früher in den 70er, 80er Jahren vollkommen unmöglich waren. Wir können zum Beispiel verstehen, das zeige ich in dieser Rechnung, wie sich die dunkle Materie entwickelt über die Zeit. Das ist mal eine Simulation, die zeigt Ihnen den Grundprozess der kosmischen Strukturentstehung. Hier war eine Wolke aus dunkler Materie zu sehen am Anfang. Die war nicht ganz homogen, die hatte kleine Schwankungen drin, genau diese Schwankungen, die Sie im Mikrowellenhintergrund gesehen haben. Und wenn man jetzt auf dem Computer diese Anfangsbedingungen vorwärts entwickelt in der Zeit, dann können wir verfolgen, was passiert. Wir sehen, dass die dunkle Materie verklumpt, ziemlich schnell. Hier oben sehen Sie eine Zeitskala. Das ist hier in Milliarden Jahre, also das sind etwa 500 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und schon zu dieser Zeit hat sich aus dieser dunklen Materie ein fein gesponnenes kosmisches Netz, wie wir sagen, gebildet. Wir sehen, dass aufgrund der Schwerkraft, denn diese kleinen Dichtestörungen in dem dunklen Materiefeld, die sind gravitativ instabil, die ziehen weitere Materie an und diese Störungen wachsen und irgendwann kollabieren die unter ihrem eigenen Gewicht. Und sie bilden diese kleinen Pöbbels hier aus dunkler Materie, die hier überall zu sehen sind. Und diese Verklumpungen wachsen mit der Zeit weiter an, indem sie weiteres Material anziehen. Sie ziehen sich gegenseitig an, indem sie dann zusammenstoßen, verschmelzen und auf die Weise bilden sie hierarchisch immer größere Strukturen. Wir nennen diesen Prozess hierarchische Strukturentstehung von klein nach groß. Es ist bottom-up, das heißt, wir haben zunächst kleine sogenannte Halos, diese kleinen kugelförmigen gebundenen Objekte, die nennen wir Halos. Die werden immer größer und man bekommt dann relativ große Systeme. Das ist ein Halo einer Galaxie, eine Protogalaxie, wie wir sagen. In der Tat ist dieser ganze Film eigentlich unsere theoretische Vorstellung, wie die Milchstraße entstanden ist. Dieser Klumpen aus dunkler Materie hier hat am Ende genau das Gesamtgewicht der Milchstraße. 10 hoch 12 Sonnenmassen. Und das ist also letztlich die Darstellung, wie die dunkle Materie, die sich in unserer Milchstraße befindet, zusammengefunden hat. Und Sie sehen, dass jetzt nach etwa 10 Milliarden Jahren ist das Ganze schon sehr viel ruhiger geworden. Am Anfang war das recht turbulent und hat sich sehr schnell vollzogen, aber jetzt ist dieser Halo eigentlich voll ausgebildet, aber er ist nicht irgendwie glatt und featureless, sondern er hat unheimlich viel Substrukturen hier drin. Da sind dunkle Materieklumpen, die hier rumfliegen die ganze Zeit. Und das ist was man auch zum Beispiel in der beobachtenden Astronomie versucht zu finden. Evidenz dafür, dass wirklich der Halo unserer Milchstraße gefüllt ist mit diesen ganzen Subklumpen. Die Größen dieser Subklumpen kann man identifizieren mit den sogenannten Satelliten, auch den zum Beispiel der großen und kleinen Magellanschen Wolke. Wir haben einige Zwerggalaxien in unserem Halo und die identifiziert man mit den größeren Klumpen. Aber die kleineren Klumpen ist eine voraussagende Theorie, die nur durch diese Computersimulation entstanden ist. Und das hat ein ganzes Gebiet der Astroteilchenphysik und auch der experimentellen Suche nach diesen Systemen ermöglicht und motiviert das. Und man kann eben auch auf großen Skalen schauen, wie die Verteilung der dunklen Materie aussieht. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus so einem simulierten Universum, zeigt in dem Moment mal nur die dunkle Materie wieder. Und Sie sehen, dass auf großen Skalen nennt man das kosmische Netz, was sich hier gebildet hat. Aus diesen Anfangsbedingungen, dass die Materie ist sehr kondensiert, hat große Leerräume geschaffen, die einige 100 Millionen Lichtjahre im Durchmesser sind. Und an den Kreuzungspunkten dieser Materie, da gibt es dann diese großen Verklumpungen und die größten, wie dieser hier, das ist dann ein Galaxienhaufen. Und was ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Milchstraße ist eines dieser kleinen, dieser kleinen Perlen hier auf diesen unbedeutenden Filamenten. Das wäre also die Position auch unserer Milchstraße, eher auf so einem kleinen, unbedeutenden Filament, weil wir nicht in einem großen Galaxienhaufen uns befinden. Und nochmal vielleicht auf ganz großen Skalen, also man kann heutzutage mit großen solchen Rechnungen große Ausschnitte des Universums berechnen und dann auch feststellen, wo sozusagen eine Skala der Homogenität ist. Man kann dann reinzoomen bis auf Galaxienhaufen und man kann, wenn man, und das ist nur aus Spaß machen wir diese Visualisierung, das ist nicht eigentlich das eigentliche wissenschaftliche Ergebnis, aber man kann dann zum Beispiel mal durchfliegen durch das Universum, wie das denn auf ganz großen Skalen aussehen würde. Das sehen Sie hier. Das ist dieses dreidimensionale Netz. Wenn ich denn also Augen hätte für dunkle Materie, die hier angefärbt worden ist. Der Punkt ist ja genau der, dass dunkle Materie eben nicht leuchtet. Ja? Ich sehe es eben leider gerade nicht so. In Wirklichkeit, diese Materie ist sozusagen das Rückgrat der kosmischen Struktur. Aber es ist ein unsichtbares Rückgrat. Wir sehen es nicht durch direkte Emission. Wir sehen nur die Wirkung dieser Materie. Wir sehen zum Beispiel Lichtablenkungen durch Gravitationslinseneffekte an verschiedenen Stellen. Damit kann man das auch nachweisen und wird auch gemacht. So, das sieht also recht hübsch aus. Und wiederum ist sowas natürlich total unmöglich in Wirklichkeit so einen Raumflug jemals für uns zu machen. Wir brauchen auch einen anderen Grund, warum wir auch, um unsere Anschauung entsprechend zu erweitern, solche Simulationen und auch solche Visualisierungen. Ich will ganz kurz Ihnen ein bisschen zeigen, dass die Bedeutung von solchen Rechnungen tatsächlich recht groß ist in der Kosmologie. Es wurden sehr wichtige Ergebnisse gefunden. Hier ist zum Beispiel die dichte Struktur dieser Klumpen aus dunkler Materie, die folgen einem interessanten Gesetz. Das sind also hier Messungen, die roten Punkte aus den Simulationen. Und dann gibt es hier eine analytische Beschreibung, die empirisch im Wesentlichen ist. Und man hat bis heute noch keine Theorie, die das wirklich überzeugend beschreibt. Also wir haben numerische Ergebnisse über den Kosmos, haben aber oft keine analytische Theorie, die uns wirklich exakt beschreiben würde, wo das denn genau herkommt, dieses universelle Verhalten hier. Und Arbeiten zum Beispiel hier von Kollegen, die in den, das war jetzt vor 20 Jahren, das sind mit die meistzitierten Arbeiten auf diesem Gebiet, die haben mittlerweile so über 8.500 Zitate schon gewonnen. Und das zeigt einfach, dass die Bedeutung von numerischen Rechnungen extrem groß geworden ist. Hier ist ein anderer Beweis, den ich Ihnen sozusagen geben will, dafür. Hier sind vier geschätzte Kollegen, die alle wesentlich älter sind als ich, aber die haben zum Beispiel 2011 den Gruber Kosmologiepreis bekommen für, und das ist neu, dass man mittlerweile auch wissenschaftliche Preise bekommen kann für reine numerische Arbeiten. Ja. Früher war es so, dass man eben was schon entdecken muss über die Natur, zum Labor zum Beispiel, und eine reine numerische Rechnung ist sozusagen immer natürlich mit einem gewissen Fragezeichen versehen, stimmt das auch am Ende, aber hier sagt die Laudatio explizit, dass diese vier Wissenschaftler, Mark Davis, George Astaff und Carlos Fengenzahnweit, eben für ihren Pioneering Use of Numerical Simulations, also ihre Pioniertaten auf diesem Gebiet, diesen Preis verdient haben. Den haben sie auch wirklich verdient. Das kann man schön sagen. Und Ich hoffe natürlich, dass in der Zukunft das, dass ich auch mal so einen Preis kriege. Ja, irgendwann. Nee, Scherz beiseite. Ich finde es einfach toll, dass sozusagen auch die Recognition, sozusagen die in der gesamten Wissenschaft für numerische Simulationen auch zunimmt mit der Zeit. Das ist eigentlich der Punkt, den ich damit nur machen will. Gut, vielleicht zeige ich Ihnen noch ein paar Erfolge dieser alten Rechnungen. Das ist mittlerweile 10 Jahre alt. Über die Millennium-Simulation zum Beispiel, das war eine dieser großen Arbeiten, die wir gemacht haben zu dem Gebiet. Und hier sieht man, dass diese Simulationen zum Beispiel die Großraumstruktur im Universum, das, was ich als kosmisches Netz beschrieben habe, gut beschreiben können. Sie sehen, erklären können. Sie sehen hier in Blau Himmelskarten, dreidimensionale Karten der Verteilung von Hunderttausenden von Galaxien, jeweils in diesen Kuchendiagrammen. Da steht sozusagen das Teleskop am Zentrum des Kuchens. Und man kann dann entfernte Galaxien beobachten, deren Distanz durch die kosmologische Rotverschiebung bestimmen und dann dreidimensionale Karten erstellen der Galaxienverteilung. Und die zeigen eben diese unregelmäßigen Strukturen. Hier sieht man, das ist sehr berühmt, in den späten 80er Jahren wurde das zum ersten Mal entdeckt, diese große Großraumstruktur. Sieht man diese große Mauer, das ist diese Struktur, relativ nah dran. Dieses Männchen, das ist das Stickman, wie das heißt. Und hier oben ist die größte Struktur, die man heute kennt im Universum, der Sloan Great Wall, enthält über 10.000 Galaxien und ist diese riesige Mauer. Und hier in Rot sehen Sie jetzt diese numerischen Modelle, die eben auch so eine Großraumstruktur erzeugen. Und statistisch kann man jetzt das vergleichen und stellt fest, dass da kein Unterschied da ist. Also diese statistischen Verteilungen dieser kalten, dunklen Materie-Kosmologien, die beschreiben diese Beobachtungen sehr, sehr gut. Also das ist ein großer Erfolg auf großen Skalen. Und damals, da war ich dann auch sehr stolz zusammen mit meinen Kollegen und wurde interviewt. Und es kam dann in BBC Newsnight, das ist so etwa die Tagesthemen in England, eine tolle Sendung. Und die hatten einen sehr, sehr tollen Bericht, da waren wir sehr stolz drauf. Und den habe ich dann angeguckt und dann sehe ich dann folgendes Bild von mir, werde ich da interviewt. Aber was hat die BBC gemacht? Die hat mich dann Professor Jerry Ostreicher genannt, ein Kollege von Princeton. Und Astronomist ist auch nichts, was es eigentlich gibt. Nun ja, also das hat nicht ganz geklappt zu dieser Zeit. So, kommen wir zurück auf die Galaxien. Galaxien bestehen nicht nur aus dunkler Materie. Im Gegenteil, wir sehen die ja überhaupt nicht, die dunkle Materie, sondern was wir sehen, ist die leuchtende Materie, die baryonische Materie. Wir sehen die jungen Sterne zum Beispiel, die hier blau sind. Wir sehen den Staub zwischen den Sternen. Und das ist was jetzt auch in meiner eigenen Arbeit in den letzten Jahren im Vordergrund gestanden hat. Und das ist auch, was uns hier auf diesem Workshop umtreibt. Die Plasmaphysik, die sich hier abspielt in diesen sternbildenden Regionen. Da ist zum Beispiel ein Magnetfeld, da ist ionisierende Strahlung, da gibt es Turbulenz und alles Mögliche. Sehr komplexe Astrophysik, die diese Sternentstehung bestimmt. Das ist das, was wir auch versuchen wollen zu verstehen und nicht nur eben die dunkle Materie. Und bei der Sternentstehung insbesondere gibt es große, große fundamentale Schwierigkeiten. Ich will die nur ganz kurz aufreißen für die Interessierten. Also hier sind zum Beispiel ist ein kompliziertes Diagramm, ich will das nur kurz erläutern. Hier sind Beobachtungsdaten, die sogenannte Sternentstehungsrate in Galaxien zeigen, als Funktion der Dichte, der Oberflächendichte von Gas in den Scheiben dieser Galaxien. Und wenn man solche Daten hat, da kann man dann versuchen, zu sehen, ob man die verstehen kann in irgendeiner Form. Und wenn man das macht, dann kann man zum Beispiel die Menge des Gases vergleichen mit der Entstehungsrate von Sternen aus dem Gas. Es gibt dann so eine Zeitskala, auf der das Gas dann verbraucht werden würde. Das nenne ich mal hier die Englisch Depletion Time. Und dann würde man als Physiker ja erwarten, dass das Gas, da es wenig Druck hat, eigentlich unter seiner Schwerkraft zusammenstürzen und fragmentieren müsste zu Sternen. Und das nennt man die Freefall Time, also die Zeitskala des Zusammenstürzen unter dem eigenen Gewicht. Und eigentlich würde man erwarten, dass wenn ich diese zwei Zeitskalen vergleiche, dass die gleich groß sind. Weil eigentlich ist dieses Gas nicht wirklich stark unterstützt durch thermischen Druck, sondern es kühlt sehr stark, es sollte zusammenstürzen der Sterne. Und das Problem, das man hat hier in der Astrophysik, ist, dass die tatsächliche Entstehungsrate der Sterne ist etwa 100-mal langsamer, als Sterne eigentlich entstehen sollten. Also der Prozess läuft 100-mal langsamer ab, als wir vermuten sollten. Und wenn wir in unseren Simulationen dieses Gas reinstellen, dann kriegen wir in der Regel Sternensterne und wir haben eine Sternenstrahlungsrate, die ist 100-mal größer als beobachtet. typischerweise. Ja, also das haben auch über die letzten Jahrzehnte ganz viele Simulationen dieses Problem gehabt, dass eben zu viele Sterne entstehen. Noch dazu hat man ein anderes Problem. Also wenn man sich diese Halos aus dunkler Materie anschaut, das ist die Masse von diesen Halos aus dunkler Materie, das sind diese Knubbel, die Sie in den Filmen gesehen haben, die kommen in unterschiedlichen Massen und 10 hoch 12 Sonnenmassen, das ist hier unten, da sitzt die Milchstraße. Und dann kann man mal kann man auch durch Beobachtungen schauen, wie viele Sterne sitzen denn in diesen Systemen. Man kann also ein Massenverhältnis bilden, die Sternmasse über der Gesamtmasse. Und dann sieht man, dass es eine Kurve gibt, die so ein komisches Maximum hat, genau an der Milchstraßenskala. Und das bedeutet Folgendes, dass Sterne mögen es, in dunkle Materiehalos zu entstehen, die gerade die Größe der Milchstraße haben, aber sie mögen es überhaupt nicht, wenn der dunkle Materiehalo kleiner ist oder größer ist. Die Frage ist einfach, warum ist es? Denn in der Schwerkraft, da gibt es keinen Unterschied in irgendeiner Form in der Struktur dieser Halos. Die sind selbst ähnlich. Also da gibt es keine Skala, die das ausgerechnet diese Massenskala auszeichnet. So, die Frage ist einfach, wie kommt das zustande? Warum tun fast alle Sterne, weil das eine logarithmische Skala ist, bedeutet das eigentlich was ziemlich Extremes, dass fast alle Sterne im Universum, 90% oder mehr, entstehen in Halos aus dunkler Materie, die etwa 10 hoch 12 Sonnenmassen haben. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Die meisten Halos, die wachsen und kurzzeitig, wenn sie größer werden, haben sie mal die Masse und dann haben sie nicht mehr, weil sie zu groß geworden sind. Aber während sie gerade genau diese Masse hatten, sind ganz, ganz viele Sterne entstanden. Und wenn sie mal größer geworden sind, dann nicht mehr. Frage ist, woran liegt das? Und das ist sozusagen eins der Kernprobleme in der Galaxienentstehung zu verstehen. Warum ist Sternentstehung so ineffizient global? Warum ist nur 10% alles Gases in Sternen gebunden? Und warum ist es nicht 100%? Warum ist es nur so wenig? Ja, eigentlich würden einfache Theorien der Sternentstehung voraussagen, es sollte viel mehr sein. Das ist eines der Grundprobleme. Und ich erzähle Ihnen da gleich ein bisschen mehr drüber. Und wir haben Ideen, warum das ist. Und die Idee ist im Wesentlichen, dass es Gegenspieler gibt zur Sternentstehung, nämlich zum Beispiel Supernova-Explosionen. Da entsteht viel Energie, das tut das Gas auseinandertreiben. Und es gibt superschwere schwarze Löcher. Und beide Quellen von Energie, glauben wir, sind eigentlich die Hauptspieler dabei. Aber die Physik davon ist sehr kompliziert. Ich will Ihnen eigentlich nur kurz hier sozusagen eine Shoppinglist geben, was wir da alles betrachten. Und also wir glauben, dass die Regulierung der Sternentstehung das zu tun hat mit sehr komplexer Astrophysik. Das hat zu tun zunächst mal mit der Sternentwicklung, dass eben alte Sterne ausbrennen, dann explodieren als Supernovae. Die speisen viel Energie ein. Dann gibt es in der Sternentwicklung Winde, die Sterne blasen Material ab, das wechselwirkt mit der Umgebung, verhindert dann, dass da zum Beispiel neue Sterne entstehen. Dann gibt es superschwere schwarze Löcher, die wahnsinnig viel Material einsaugen und dann viel Energie freisetzen. Es gibt Strahlungsdruck aus Staub, durch andere Strahlungseffekte, photoelektrisches Heizen, es gibt dann kosmische Strahlen, das ist zum Beispiel hier ein großes Thema bei unserem Workshop, energetische Teilchen, relativistische Teilchen, die an Stößen in Strömungen zum Beispiel generiert werden oder in diesen Supernova-Blasen und Remnants, die erzeugen einen Druck und die kreisen um die Magnetfelder und bauen damit einen Druck auf, zusammen mit den Magnetfeldern. Und das Ganze ergibt eine unglaublich komplexe Mischung aus Astrophysik. Und wir glauben eigentlich im Moment, dass sozusagen diese Verlangsamung der Sternentstehung zum Beispiel durch diese Effekte der magnetischen hydrodynamischen Turbulenz gekoppelt mit den Cosmic Rays zustande kommen. Ich kann das in diesem Vortrag jetzt nicht im Detail erklären, auch weil wir es nicht alles verstehen. Ich will Ihnen nur mal zeigen, wo wir im Moment sind, mit unseren Rechnungen, die auch die bionische Materie beinhalten. Dazu benutzen wir ganz spezielle Verfahren, die besonders angepasst sind. Das ist mal hier gezeigt. Wir verfolgen zum Beispiel die Strömung auf so einem bewegten Gitter. Das ist sehr ungewöhnlich. Das machen wir deswegen, weil in dem Universum entstehen ja Strukturen aus einer homogenen Phase und die Materie sammelt sich am Ende in einem winzigen Teil des Volumens nur. Und da ist es eben von unseren Rechenmethoden, die müssen sehr adaptiv sein, sie müssen dem Material folgen. Und das Einfachste, was wir machen, ist, wir lassen unser Gitter mitfließen mit der Materie und erzeugen dann zum Beispiel hier so ein rotierendes Gitter in so einer Scheibe. Das ist also unsere Methode. Die ist hier relativ speziell und einzigartig, aber will nicht mit Details hier aufwarten, aber das ist sozusagen, erlaubt uns, sehr hochgradig adaptive Rechnungen zu machen. Und diese Methode, die ist eben auch muss auch in der Lage sein, zum Beispiel Strömungen und Turbulenz zu simulieren. Das zeige ich Ihnen mal hier. Das ist also diese bewegte Gittermethode, leicht geringer, höhere Auflösung. Hier wird einfach zum Beispiel mal ein festes Objekt durch eine Flüssigkeit mit zwei Phasen gezogen. Und da sehen Sie, dass diese zwei Phasen jetzt durchmischt werden von diesem Löffel. Und es entsteht hier Turbulenz. Ja. Und die wird immer wilder, das ist ja auch hier in 2D, da hat man eine umgekehrte Kaskade, die geht jetzt hier zu immer größeren Skalen. Man kriegt jetzt hier diese Sturmsysteme, diese Vortices, diese Hurricanes, die hier rumwandern. Und das ist also auch so ähnlich natürlich, wie wir das in irdischen Phänomenen kennen. Das Problem ist aber, dass in astrophysikalischen Strömungen ist der Grad der Turbulenz viel, viel höher als in praktisch allen irdischen Strömungen, mit Ausnahmen. Was man an der sogenannten Reynolds-Zahl zum Beispiel sehen kann. Also wir können oft nicht die gesamte Turbulenz völlig abbilden. Im Gegenteil, nur einen winzigen Ausschnitt leider. Weil eben diese Strömungen sind sehr kompressibel und auch oft Überschallströmungen und extrem turbulent. Es ist also anspruchsvoll, das zu machen, auch numerisch. Und wir haben besondere Techniken dafür, aber die muss man immer weiterentwickeln, die ganze Zeit. Das ist auch was wir hier viel diskutieren. Und jetzt möchte ich mal eine moderne Rechnung zeigen, die nicht nur die dunkle Materie simuliert, obwohl Sie die jetzt hier auch sehen. Das ist jetzt mal ein Zoom in eine moderne kosmologische Simulation von uns, die dunkle Materie simuliert hat und die baryonische Materie. Und diese baryonische Materie, die sehen Sie jetzt hier, die macht zum Beispiel ein Temperaturfeld jetzt. Das hat die dunkle Materie nicht direkt. Das ist also das Gas, das hat eine bestimmte Temperatur. Und Sie sehen, dass es sehr heiß ist. Das ist, weil es ionisiert worden ist. Es ist ein Plasma und es wurde ionisiert durch die UV-Strahlung von den jungen Sternen in den Galaxien. Und diese Sterne, die sehen wir jetzt hier tatsächlich. Wenn wir reinzoomen und reinzoomen in die Halos aus dunkler Materie, sehen wir im Zentrum tatsächlich Sterne. Und zwar junge Sterne, die hier in diesem System zum Beispiel in einer Kreisbewegung sind. Die werden unterstützt durch ihre Kreisbewegung gegen die Schwerkraft, so wie in unserer eigenen Milchstraße das auch der Fall ist. Ja, also wir sind ja hier draußen und zur Zeit der Dinosaurier waren wir auf der anderen Seite von unserer Spiralgalaxie. Und jetzt kann man dann viel Astrophysik machen mit solchen Simulationen. Man kann zum Beispiel schauen, wo sind die schweren Elemente, das nennen wir Metallicity, wo sind die hingetrieben worden durch die Supernova-Explosion und die galaktischen Winde. Oder wir können auch schauen, was hat das Geschwindigkeitsfeld zum Beispiel im intergalaktischen Gas. Da sieht man solche zu tun. Das ist dieses rote Gebilde, das sehr wild aussieht. Da sieht man solche Blasen. Das sind zum Beispiel die Winde, die das intergalaktische Gas verdrängt haben. Und das ist hier eine Signatur von den Ausbrüchen von superschweren schwarzen Löchern, das man hier gesehen hat. Diese spezielle Rechnung haben wir hier auf diesen zwei Supercomputern gemacht, Curie in Frankreich und eben den SuperMOOC vor einigen Jahren, das war 2014. Die hat 19 Millionen CPU-Stunden gebraucht. Das ist eine relativ lange Zeit, also das ist die Rechenzeit, die man da reinstecken muss. Das war recht viel, das sind so fast 3000 Jahre auf einem schnellen seriellen Rechner. Und mit diesen Maschinen kann man das dann eben auf 2-3 Monate beschleunigen, wenn man dann etwa 10.000 Prozessoren simultan benutzt. Und eines der schönsten Ergebnisse hier war, dass wir erklären konnten mit so einer Rechnung zunächst, dass eben die kosmologischen Anfangsbedingungen tatsächlich Galaxien unterschiedlicher Gestalt geben, ja? So wie auch im beobachtbaren Universum. Hier sind einzelne Bilder aus dieser Illustris-Simulation. Sie sehen hier solche Scheibengalaxien in der Aufsicht. Hier unten ist ein zweiter Arm mit Balken und hier sind diese runden elliptischen Galaxien. Und Edwin Hubble, der berühmte Astronom, hat eben vor etwa 100 Jahren so eine Klassifikation vorgeschlagen, das Hubble-Stimmgabel-Diagramm. Das hat eben diesen Hauptast der elliptischen Galaxien und zwei Arme von Scheibengalaxien. Und dieses Hubble-Stimmgabel-Diagramm wurde zum ersten Mal reproduziert von dieser Simulation. Wir haben also mit diesen baryonischen Simulationen auch die Morphologie der Galaxien erklären können, mit relativ einfachen Annahmen über die Regulierung der Sternentstehung. Und ich hatte ja erwähnt, dass man diese Sternentstehungsregulierung ist ein zentraler Aspekt. Hier sehen Sie das Ganze nochmal etwas anders dargestellt. Die Sternmasse über der Halomasse bei 10 hoch 12, da haben Sie wieder dieses Maximum. Und die grüne und blaue Kurve, das ist eben das, was man erwarten würde, was eine Simulation liefern muss, um das Universum, die beobachtete Galaxienverteilung zu erklären. Und diese Lustre-Simulation, die gibt zum Beispiel diese rote Linie. Und Sie sehen, es gibt ein Maximum hier, aber Es stimmt nicht so ganz. Zum Beispiel unsere großen Galaxien sind immer noch zu sternreich. Wir haben immer noch nicht verstanden, warum die weniger Sterne bilden als in unseren Simulationen. Obwohl wir alles Mögliche schon eingebaut haben an Physik, aber wir müssen eben, wir haben das Problem offensichtlich noch nicht vollständig durchdrungen und arbeiten deswegen immer permanent weiter an diesem Problem. Trotzdem ist es so, dass die aktuellen Rechnungen schon ziemlich gut sind. Hier sehen Sie zwei Aufnahmen von tiefe Aufnahmen des Himmels. Die eine ist vom Hubble-Weltraumteleskop, das sogenannte Hubble Ultra Deep Field. Und die andere Aufnahme ist aus unserer Illustris-Simulation. Sie können nämlich dann ein virtuelles Teleskop in diesen Computer, in diese Computersimulation reinstellen und sozusagen mal schauen, wie würde die denn aussehen, wenn ich das Hubble-Weltraumteleskop sozusagen in meine virtuelle Simulation packe. Und das ist hier auf der rechten Seite zu sehen. Also das hier rechts ist die Illustris-Simulation und das ist die echte Aufnahme des echten Universums. Und mit Sicherheit, wenn Sie nicht in der ersten Reihe sitzen, können Sie den Unterschied nicht so sofort wahrnehmen, natürlich. Sieht man das als Experte, dass es hier noch Probleme gibt, aber es ist schon relativ nah dran. Das ist also ermutigend, dass wir nicht auf einem ganz falschen Weg sind. Und deswegen hat auch diese Rechnung recht viel Publizität damals gewonnen, als wir die veröffentlicht haben. Nun, kleine Nebenbemerkung dazu, philosophischer Art zu sagen, ist es nun so, dass es in der wissenschaftlichen Methode neben der klassischen Beobachtung der Theorie oder Beobachtung Experiment und Theorie eine dritte Säule gibt, wie manchmal gesagt wird. Das wird oft so beschrieben, dass die Simulation jetzt eben eine neue Grundmethode auch ist der wissenschaftlichen Methodik. Und ich selber bin eigentlich da eher skeptisch. Ich sehe sie natürlich als ein extrem nützliches neues Werkzeug der wissenschaftlichen Erkenntnis. Aber ich glaube eigentlich, dass es letztlich doch zur Theorie gehört und eine Modellbildung einfach ist. Ist eine Methode, Modelle zu bauen, die wir mit der Natur vergleichen, diese Simulation. Und es ist natürlich auch, können wir damit in einer gewissen Weise auch experimentieren, indem wir einfach Dinge ausprobieren auf dem Computer. Aber es bleibt dann am Ende doch immer ein Modell. Und es ist einfach in meinen Augen ein extrem leistungsfähiges Werkzeug, ein theoretisches Modell. Und was es nicht ist, ist es so eine Art matrixartige virtuelle Realität, ja, die wir da bauen in so einer Simulation. Das sehe ich nicht. Ich sehe es einfach als ein theoretisches Modell. Und in dem Sinne ist es auch nicht eine radikale Veränderung auch unserer traditionellen Methoden. So, im Moment arbeiten wir an verbesserten Illustris-Simulationen. Es ist zum Beispiel unser aktuelles Projekt, das heißt wenig einfallsreich Illustris TNG, the Next Generation Illustris, dass da machen wir neue Rechnungen, bei denen wir zum Beispiel dieses Problem, dass die großen Galaxien zu viel Sterne machen, verbessert haben. Und wir haben weitere Physik eingebaut in diese Rechnung. Wir tun zum Beispiel jetzt Magnetfelder mitberechnen. Und wir können dadurch neue Voraussagen machen. Wir können zum Beispiel überlegen, ist es so, dass Magnetfelder die Sternentstehung verlangsamen zum Beispiel. Ja, wir sind jetzt eben in der Lage, auch von der numerischen Technik her, diese Magnetfelder mit zu simulieren und deren Verstärkung auch durch Dynamo-Effekte zum Beispiel mit zu simulieren. Das machen wir also mit diesen neuen Rechnungen. Und damit versuchen wir dann zum Beispiel den Ursprung des Magnetfelds zu erklären, das wir auch in unserer eigenen Milchstraße haben. Die Magnetfelder sind typischerweise für einige Mikrogauss bis 10 Mikrogauss in Galaxien. Aber es ist eben unklar astrophysikalisch, ob sie welche Rolle sie spielen am Ende für die Regulierung der Galaxienentstehung oder ob sie nur ein interessantes Phänomen sind, sozusagen, dass man, wenn man will, auch vernachlässigen kann, dass, so wie es traditionell getan worden ist in der Kosmologie. Ja, daran arbeiten wir recht viel. Und das ist zum Beispiel mal eine Simulation, die Ihnen zeigt, ich zeige Ihnen mal kurz das im Film, wie eine Milchstraße entsteht, jetzt in den verschiedenen Komponenten. Das ist von unserem Auriga-Projekt. Jetzt geht der Laser nicht mehr aus. Sorry. Also gut, macht nichts. Hier ist zumindest die dunkle Materie zu sehen. Sie sehen, wieder zur Frühzeit klumpt die sehr schnell. Jetzt haben wir den Film ein bisschen verlangsamt. Sie sehen jetzt die Gasdichte. Hier entlang, es verhält sich am Anfang relativ ähnlich wie die dunkle Materie. Das Gas strömt eben ein in die Zentren der Halos entlang dieser Filamente. Und die Sterne sind natürlich nicht raumfüllend, volumenfüllend, sondern die bilden sich nur ganz im Zentrum. Und Sie sehen schon zur recht frühen Zeit, nach 6 Milliarden Jahren oder so, entsteht eine Sternscheibe. Und das sind die schweren Elemente, die jetzt rausgeblasen werden, auch teilweise durch Winde. Und wir haben eben auch Magnetfelder. Hier sieht man zum Beispiel das Magnetfeld, das zu diesem Zeitpunkt schon recht stark verstärkt worden ist auf einige Mikrogauss. Und hier sehen Sie diese fein geriffelten Strukturen. Das ist das Magnetfeld, das in dieser Galaxie entstanden ist. Aus den kosmologischen Anfangsbedingungen. Wir können damit zum Beispiel untersuchen, wie typisch ist eigentlich die Milchstraße. Die ist ja eine schöne Spiralgalaxie. Wir haben also dann viele Systeme mit hoher Auflösung simuliert. Und das sind zum Beispiel Spiralgalaxien, wie sie heutzutage aus dem Computer kommen. Die sehen sehr ähnlich aus wie manche beobachtete Galaxien. Die haben eben junge Sternscheiben und auch Spiralarme und so weiter. Und die strukturellen Eigenschaften dieser Systeme sind sehr ähnlich zu beobachten Spiralgalaxien. Die haben also die gleichen Sternmassen, die gleichen Größen und auch ähnliche Oberflächenprofile in ihrer Helligkeit. Also das sind recht schöne Erfolge und das ist eben zum Beispiel neu, wir können eben auch die Magnetfelder recht gut voraussagen. Das hier in Rot und Schwarz, das sind zum Beispiel Profile der Magnetfeldstärke in den Scheiben von beobachteten Galaxien als Funktion des Radius. Und diese blauen Linien, das sind diese Simulationen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die erzeugen also durchaus sehr ähnliche Magnetfelder, was ein schönes Ergebnis ist von diesen Projekten, das wir zurzeit noch sehr intensiv auch untersuchen. So, vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte über diese Galaxien-Crashs, das auch ein bisschen einen Ausblick geben kann, vielleicht auf unsere eigene Zukunft. Hier ist so ein sehr schöner Crash von zwei Spiralgalaxien zu sehen, die nennt man die Antenne-Galaxie. Ein interessanter Aspekt, wenn sowas passiert, hier ist jetzt mal ein Film gezeigt von einer Artist Conception von einer Spiralgalaxie, so ein Zoom in das Zentrum von einer Galaxie und im Zentrum jeder Galaxie sitzt so ein superschweres schwarzes Loch. Hier mal im Cartoon gezeigt, das ist jetzt keine Simulation von uns, sondern ein Cartoon. Also das ist sozusagen im Zentrum dieser Galaxien und ein interessanter Aspekt von solchen Verschmelzungen von Galaxien ist, dass dieses schwarze Loch da gefüttert wird letztlich. Ja? Und das ist das, was wir auch erwarten, wenn jetzt unsere eigene Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie kollidiert. Also das hier ist sozusagen die aktuelle Position unserer Milchstraße im dreidimensionalen Raum hier mit unserer Begleitgalaxie Andromeda, die ein bisschen schwerer ist, aber sonst sehr ähnlich. Und wir fallen auf Andromeda zu, beziehungsweise Andromeda fällt auch auf uns zu. Und im Augenblick sind wir also hier bei dieser bestimmten Distanz von etwa nicht ganz 0,8 Megaparsec und so in 2,5 Milliarden Jahren oder so ist die Voraussage, dass wir eine Begegnung haben mit Andromeda, eine enge Begegnung, werden vorbeifliegen und dann wird die Milchstraße abgebremst und Andromeda auch und dann werden die beiden Galaxien zu einer neuen elliptischen Galaxie verschmelzen, die man Milchomeda genannt hat. Ja, also das ist sozusagen die Zukunft der Milchstraße. Von uns auch, das ist unabwendbar eigentlich. Und was dann wir auch untersuchen können mit Computersimulationen, ist, was da generisch passieren sollte. Da komme ich jetzt auf die schwarzen Löcher. Hier ist zum Beispiel mal so eine Kollision von so zwei Spiralgalaxien gezeigt, dieses Mal nur im Gas, die Sterne sind hier nicht gezeigt. Und was Sie sehen ist, wenn die zusammenstoßen, dann tun die gegenseitigen Schwerkräfte, die Gezeitenkräfte erzeugen dann sehr starke Gezeitenarme und induzieren hier in den Scheiben Instabilitäten, so Bar-Instabilitäten und entlang dieser Balken fließt sehr viel Gas ins Zentrum. Und dann tut dieses superschwere schwarze Loch sehr schnell wachsen. Es strahlt als Quasar während dieser Zeit. Es ist so hell wie 100 Milliarden Sterne insgesamt für etwa 70 Millionen Jahre. Und diese Energieeinspeisung kann dann so stark werden, dass das Gas rausgeblasen wird aus dem System. Das sehen Sie jetzt hier in dieser Rechnung. Also hier steht dann nur noch so eine zirkumnukleare Scheibe, bleibt übrig, aber sehr viel Gas ist dann hier rausgeblasen worden von diesem schwarzen Loch. Und wenn das Gas rausgeblasen wird, dann bedeutet es eben auch, dass es nicht mehr vorhanden ist, um neue junge Sterne zu bilden. Und dass die Galaxie, die jetzt hier noch weg gewesen ist, also die schienen weg zu sein, ja, die ist irgendwie explodiert, aber die ist ja nur im Gas explodiert. Die Sterne selbst, die bleiben alle am Ort, wo sie sind. Hier sehen Sie jetzt die Kollision der Sternscheiben. Die sind also am Anfang schön blau, weil sie sehr viele junge Sterne haben. Und was dann passiert, wenn die Sterne Scheiben kollidieren, dann werden die einfach zerstört und umgestaltet in diese elliptische Galaxie. Weil die geordneten Bahnen, die geordneten Kreisbahnen in den Scheiben, die werden also umstrukturiert und dann kriegt man so eine ungeordnete Ansammlung an Sternbahnen. Das ist dann genau die elliptische Galaxie. Und die Sterneverteilung, die wird dann alt, die wird rot. Die roten Sterne zeigen immer eine alte Sternpopulation. Die werden eben rot und alt, weil kaum noch junge Sterne gebildet werden. Und so ist ja dann die moderne Idee, dass schwarze Löcher eine wichtige Funktion haben, die begrenzen die maximale Größe von Galaxien, weil solche Verschmelzungen finden statt. Und dann tut das schwarze Loch eben vorhandenes Gas dann zum großen Teil aufheizen und rausblasen und dann wird die Galaxie rot und tot, wie wir sagen. Ja, sie ist dann, wird dann zum Altern verdammt. Und insofern tun diese kleinen, superschweren schwarzen Löcher doch ganz entscheidend auch zur Entwicklung des Universums beitragen. Also das wird auch passieren mit unserer Galaxie. Ist nicht weiter schlimm. Die Sterne selber kollidieren nicht. Da ist nämlich zu viel Platz dazwischen. Also wenn die Sonne so lang leben würde, was sie nicht mehr tun wird irgendwann hier, dann würde eigentlich nicht unbedingt was passieren mit uns. Ja, wir würden halt auf einer anderen neuen Bahn enden mit unserem Sonnensystem in dieser neuen Galaxie. Frage kann man natürlich auch machen, was passiert mit dem Universum als solchem in langer, langer Zeit. Und da ist es so, dass wenn diese kosmologische Theorie richtig ist, Lambda CDM, das bedeutet, dass das Universum bereits angefangen hat, in eine Phase der exponentiellen Expansion wieder einzutreten durch die kosmologische Konstante. Wenn es wirklich eine kosmologische Konstante ist, die dunkle Energie beiträgt, dann wird diese Expansion sehr rasch zu einer starken Ausdünnung führen aller Galaxien. Das bedeutet auch, dass unser eigener Beobachtungshorizont sich verringert und wir werden dann in ferner Zukunft auch keine entfernten Galaxien mehr sehen können. Wir werden noch mit Milchomeda bilden und dann vielleicht noch in den Virgo-Haufen einfallen, aber das ist es dann auch. Ja? Und danach tut die Strukturentstehung aufhören und das Universum wird einfach immer langweiliger und die Systeme isolieren sich voneinander. Das ist eigentlich das Szenario, das wir im Moment haben, in ferner Zukunft, wird das Universum ewig leben und es wird beliebig langweilig. Ja. Ich glaube, ich habe die Folie leider weggelassen, die zeigt, was für Alternativen es gibt. Es wird natürlich in der Kosmologie auch immer spekulative andere Theorien vertreten. Und eine Grundfrage war ja lange im Universum, ob das Universum so viel Masse enthält, damit die Expansion zum Stillstand kommt und es dann wieder zusammenstürzt. Und das ist eigentlich nach dem modernen kosmologischen Bild nicht der Fall. Ja, wir haben viel zu wenig Masse, um das in den Raum zu schließen in diesem Sinn, sondern wird einfach weiter sich ausdehnen. Und die dunkle Energie insbesondere beschleunigt es sogar. Das heißt, das Universum wird ewig leben in dem Bild. Aber da niemand genau weiß, was die dunkle Energie ist, muss es nicht so sein. Ja? Es gibt auch Theorien, die voraussagen, das Universum am Ende dann doch zusammenstürzt und immer in Zyklen sich immer wieder neu erzeugt. So, ich habe in diesem Vortrag kurz ein bisschen näher bringen wollen, dass wir in der modernen Kosmologie eben die kosmologischen Parameter mittlerweile sehr genau bestimmt haben. Das ist, war lange eines der Hauptziele der Kosmologie. Das Ziel danach war und ist weiterhin zu verstehen, was bedeutet das jetzt? Kann das sein, dass das Universum wirklich aufgebaut ist aus dunkler Materie mit dunkler Energie und dass die baryonische Materie nur so eine kleine Verschmutzung ist? Und da ist ja die Antwort aus dieser Simulation, ja, das absolut scheint gut zu passen. Also wir haben ziemlich überzeugende Modelle inzwischen für Galaxienentstehung. Viele Details der Regulierung der Sternentstehung sind unklar, aber wie Struktur auf großen Skalen entsteht, das haben wir relativ gut verstanden in diesen Modellen. Und wir haben es verstanden, unter anderem mit Mitteln der computerunterstützten Astrophysik. Und das ist, wie ich ein paar Mal versucht habe zu motivieren, eben sehr, sehr wichtig geworden. Und ich bin auch überzeugt, wird auch eher noch wichtiger werden als unwichtiger in der Zukunft. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann freue ich mich natürlich darauf.